Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Teleblocher. Wir haben einen neuen Hintergrund. Das Bild haben wir, glaube ich, noch nie gehabt, den Hodler, oder?
Ja, haben wir nicht da. Vorher nicht hingekommen.
Ja, und der lange im Wallis,
glaube ich, noch gesehen. Das haben wir nicht so gesehen, ja. Oder? Ja, ist jetzt ein Jahr in Wallis gewesen, da, die Bilder, oder? Jetzt ist wieder Rente reingekommen.
Also, das Museum hat das nicht ganz geschafft,
oder? Ja, damit ich. Er hat schon geschafft. Die besten Bilder habe ich da gelassen.
Also nicht im Museum?
Nein, die habe ich jeden Tag gesehen. Im Museum bin ich ja nicht jeden Tag. Darum habe ich gesagt, ich konnte die guten Bilder, die ich jetzt Votum bekommen habe. Es kann sein, dass der mir auch wieder vielleicht im Museum ist. Der kommt halt dann anders dahin.
Also ein interessantes Bild, ganz kurz. Man sieht hier die Kühe. Also das ist jetzt ein bisschen weiter weg. Das sind eigentlich nur Flecken, oder?
Ja, das sind braune Flecken, aber sind stilisierte Kühe, kann man sagen. Und da hat einfach der Hodler gesagt, ich muss nicht echte Kühe machen. Es gibt nochmal so ein Bild. Das ist ein Museum. Und da, dort sind Kühe ausgeführt. Und das ist die zweite Fassung, die er dort gemacht hat. Da hat er sie nicht mehr aufgeführt. Da hat er gesagt, ich muss einfach
ja.
Vortäuschen eine Kuh. Oder markieren. Ich wollte ja nicht Kühe zeigen, jetzt hier. Und da wollte ich den Berg zeigen.
Welcher Berg ist das übrigens?
Da in der Mitte.
Ja. Also in der Romandie. Also wie gesagt, je weiter man weggeht, desto mehr wird es zu einer Kuh.
Oder? Nein, das ist auch ganz ein schönes Bild in der Färbung und so. Das ist eben der Hodler, oder? Wo mit wenig Gefahr, mit viel Farbe und einfachen Konturen einen Gegenstand so angeht, dass er einem beschäftigt, im Sinne Berg, im Motor Sinne Berg, das sind Persönlichkeiten, oder? Und die stehen einfach. Und das hätte er wollen zeigen. Er hat auch, wenn es nötig ist, wenn er Häuser geht, hat er es weggetan und so. Sind eigentlich wie im Anker seine Alltagsfiguren. Die beschäftigen einem auch. Und der Bodenberg.
Also holzschnittartig, was man bei Ihnen immer gesagt hat, kann man schon sagen, oder? Also
nicht
aus zu den Max, oder?
Also ich habe ja das gesagt, dass die Reden sollten holzschnittartig sein. Weil der, der einen Holzschnitt macht, nicht der Schnitzer, sondern der Holzschnitt macht, der muss ganz einfache Figuren machen, wo nachher, wenn man es abdruckt, eben auch allein als schwarze Flecken eben etwas darstellt.
Also haben wir diese Frage auch geklärt. 7. Februar 19, jetzt muss ich richtig sagen, 71 ist das gewesen, ja. Sie wissen was Sie da gemacht haben?
Nein, das weiss ich nicht mehr.
Das 50 Jahre Frauenstimmrecht.
Ja, das habe ich jetzt gelesen, die Tage. Ja. Ja. Ist mir einfach gar nicht mehr erinnert. Gut, ich habe da politisch noch
Sie
nicht
viel zu tun gehabt. Sie sind
30 ja. Ja, und ich bin ja am Anfang vom Übergang gewesen, vom Studium ins Berufsleben. Ich habe eine Dissertation geschrieben und bin da schon befreundet mit meiner Frau. Aber eigentlich, also mit der jetzigen Frau, also meine ehemalige Verlobte ist das, oder? Und ich mag mich auch gar nicht erinnern an leidenschaftliche Diskussionen. Meine Frau hat da letzte müssen, weil ich auch gefragt, ob sie so Kolumnen schreibt. Das hat sie gemacht für den Küsnachter, also für Nordsanzeiger. Ja, mache ich. Mache ich, oh, können Sie haben. Dann hat sie gesagt, ich habe es jetzt mit Interesse gelesen. Sie war ja in Amerika, sie war einer der Ersten, die als Mittelschüler können, da mit dem American Field Service auf ein Jahr auf Amerika. Noch mit dem Schiff, nicht mit dem Flugzeug, oder? Mit dem Schiff ist man dort gegangen. Und dann hat sie gesagt, in Amerika müssen wir das Land erklären. Ich sich schon vorbereitet, weil es kommt sicher die Frage, warum haben denn hier kein Frauenstimmrecht?
Ja, das war ein Thema weltweit, oder?
Ja, einfach, wenn jemand über die Schweiz hat müssen reden und sich vorbereitet hat, man kann ich da ein bisschen kritisch fragen, oder? Kann man mit jedem Land, wenn man über Amerika hier geredet hat, hat man gesagt, wieso sind bei euch die Schwarzen nicht gleichberechtigt wie die Weißen, oder? Einfach so die Stereotype. Dann hat sie sich dort dann rausbegründet, wie man das hat. Weil das hat ja natürlich tiefere Gründe, warum die Schweiz so lange kein Frauenstimmrecht gehabt. Also nein, das ist natürlich die direkte Demokratie. Ist natürlich
ja klar, und Männer haben da müssen darüber
abstimmen. Ja. Und und Männer. Aber die Mehrheit der Frauen war natürlich lange auch dagegen gewesen. Interessant ist ja der Fall Appenzell-Innerrhoden, wo ja gar nie eingeführt haben. Das Bundesgericht hat die verknurrt, ja, das müssen da. Und dort hat man vorhin eine Umfrage gemacht bei den Frauen. Und hat, wenn so ein kleiner Kanton ist, jede Frau gefragt. Also das ist dann repräsentativ. Da hat die Mehrheit gesagt, wir sind dagegen.
Also auf kantonaler Ebene? Auf
kantonaler Ebene, ja, ja. Und das hat natürlich Grund gehabt, in den früheren festen Familienstrukturen hat man Aufgabenteilungen gehabt. Meine Mutter mit 11 Kindern, 7 Töchtern, war natürlich vehemente Gegnerin vom Frauenstimmrecht. Sie sagt, da komme ich recht nicht gut raus. Das ist ein Mann, seine Sache. Der soll für den schauen, dass, was da im Staat läuft. Und da hat der Mann selbstverständlich das Geld eingebracht. Aber die Frau hat eine ganz starke Stelle gehabt, im Haus und bei den Kindern. Und wer die Frauen kennt, weiss, dass Männer sehr beeinflusst sind von den Frauen.
Also die Frau ist
ja, so umgekehrt. Ja, ja.
Die Frau war der Innenminister, oder?
Ja, und ist ein, so, ist ja eben ein wichtiger Teil gewesen. Und das ist dann natürlich auch weniger, das ist dann auseinandergeht, begrifflicher Grund, weil viele Frauen haben nicht geheiratet oder haben gesagt, also mir ist nicht so, dass der Mann das Geld einbringt. Die Aufgabenteilung hat es ja nicht mehr gegeben. Darum ist das eigentlich auch dann ein Prozess gewesen, dass der
Aber jetzt nochmal zu ihrer Frau zurück, die war in Amerika und hat dann irgendwie erst gefragt worden.
Das, jawohl. Und dann ist sie aber, jetzt in dem Artikel ist interessant gewesen, hat sie gesagt, dann ist sie ja jung, zuerst noch als Studentin, gehen Schule gehen.
Inwiefern?
Und, im Kanton Thurgau. Und dann haben wir geheiratet und ich habe ja keinen Beruf gehabt. Der Vater hat immer gesagt, du weißt nicht, ob der mal etwas wird, da der Student, oder?
Also Vater von Ihren, oder?
Von Ihren, ja. Der mal etwas wird, da du musst einen Beruf haben. Darum hat sie ein Lehrerdiplom gemacht, oder?
Aha, sie hat dann das Lehrerdiplom gemacht, damit sie die Familie können ernähren können.
Ja, wenn ihr etwas passiert wäre oder nicht, wenn ich nicht recht rausgekommen wäre, dann weiss ich ja nicht, oder? Ich habe hier, mein Haushalt ist in einem Köfferli. Platz gehabt, oder? Zwei Hemper, zwei Unterhosen, zwei Paar Socken und so. Also, wir haben eine Wäsche und
so. Warst du Beruf Student, oder?
Ja, da. Also, ursprünglich bin ich auch Bauer gewesen, ja, abgeschlossen. Aber ohne Hof.
Aha.
Also, ist auch ein Risiko gewesen. Also, für meine Frau auch ein Risiko, so einen geheiraten, oder?
Hat das nicht ein bisschen, eben, wenn der Vater von ihr oder die Eltern von ihr ein bisschen
komisch war? Hat keine Freude gehabt, ja. Ja, Mutter war, man hat gesagt, also, hättest du auch einen anderen nehmen. Sie sind auch andere gepickelt, oder?
Also, wo sozial anders gestellt sind.
Ja, weil wo nachher ein Chefarzt wurde, ist nein, der war auch schon auf dieser Laufbahn gewesen. Item. Aber er hat jetzt mit dem Frauenstimmrecht nichts zu tun. Aber sie hat dann geschrieben, das habe ich nicht gewusst, der Frauenlohn, der Kanton Thurgau hat hier eine Besoldungsordnung für Lehrer. Am wenigsten haben die Frauen bekommen. Am zweitwenigsten die ledigen Männer und am meisten die geheirateten Männer. Und dann ist der Schulpräsident zu ihr gekommen und hat gesagt, das haben wir noch nie gehabt. Sie sind frisch verheiratet, sind hier Lehrerin. Das ist doch nicht in der Ordnung, dass sie weniger haben als die anderen. Sie müssen ja die Familie auch ernähren. Das war der Grund, warum der geheirateten mehr bekommen hat, oder? Und ihr Mann ist ein Student. Sie müssen den gleichen Lohn haben wie die geheirateten Männer. Das führen wir jetzt ein. Und innerhalb einem Monat haben die das geändert. Und von dort weg haben also geheiratete Frauen gleich viel bekommen wie geheiratete Männer und ledige Frauen gleich viel wie ledige Männer.
Also was lernen wir daraus? Der konservative Kanton Thurgau ist eigentlich der Frage fortschrittlich.
Ja, natürlich. Ja, auch andere Kantone. Ich meine, die ersten Frauenstimmrechte sind, glaube ich, in Walliser Landsgemeinden eingeführt worden und so. Und da immer alles Gute kommt von unten in der Schweiz. Und das war ja da gewesen.
Aber die Frage ist
und
ja
nachher ist meine Frau, hat nachher gesagt, sie hätte nie eine Benachteiligung gehabt als Frau. Sie hat Mittelschule gemacht, sie hat Mathematik studiert, also ein eher männliches Fach, oder? Und sie hat als Professor ist eine Frau gewesen. Und so weiter. Sie hat auch Frau. Sie hat immer alles selbstverständlich gewesen. Und Wir haben ja vier Kinder von drei Töchtern. Ich würde nie sagen, sie hätten Nachteil gehabt. Also das ist eigentlich vorbei. Jetzt sind sie ein bisschen in einer dummen Situation, die kein anderes Lebensziel haben. Die gibt es Frauen, die machen nichts anderes als immer. Sagen, ich bin benachteiligt. Gibt es wahrscheinlich auch benachteiligte Frauen. Aber gibt natürlich auch benachteiligte Männer. Oder?
Aber jetzt gleich noch eine Frage, die interessiert. Da haben auch Leute geschrieben, was haben sie denn stumm dort?
Das weiss ich nicht mehr.
Ich weiss, nicht.
Nein, das ist kein Thema. Ich bin doch gar noch in der Politik gewesen, oder? Und,
aber konservativ prägt natürlich.
Ja, ich nehme an, ich habe ja gestimmt. Mhm. Und meine Frau hat sicher auch ja gestimmt. Aber wir haben ja kein Theater
gemacht. Also die Frau hat ja noch nicht können stimmen darüber?
Mal.
Über die Abstimmung?
Mal, ich meine, 70 ist meine Frau im Jahrgang 44.
Nein, aber sie hat ja noch nicht können über Frauenstimmrecht.
Aha, nein, gut.
Ja,
ja, aber sie hat noch nicht können
sie
abstimmen.
Sie hat sie ermuntert, würde man sagen.
Aber
ja.
Sie hat sicher geschaut, dass ich richtig stimme.
Genau.
Und wir sind hier so abhängig gewesen, dass wir sicher gestimmt haben mit den Frauen.
Genau.
Ja, ich habe wunderbare Geschichten. Ich habe Frauen, die ganz gegen das Frauenstimmrecht sind, aber immer den Stimmzettel vom Mann ausgefüllt haben.
Ah ja?
Ja. Man hat es einfach noch müssen, da hätte man noch können abstimmen, oder?
Ja.
Also, der Tag ist mir nie in lebendiger Erinnerung.
Also, aber gut, dass wir darüber geredet haben. Aber gleich noch, als ehemaliger Bundesrat, dann könnten Sie sich auch, das war ja Forderung in Bern, noch entschuldigen. Das war ja ein Wunsch von Frauen, dass sie so lange dann können stimmen.
Ja, das ist ja Mode heute, sich zu entschuldigen für Verstorbene und vor allem für andere. Dem ist ganz fein raus.
Ja.
Weil dann entschuldigst du dich
für
etwas, was andere gemacht haben. Und sich entschuldigen kann man ja gar nicht. Man kann sich doch nicht selber entschuldigen. Man kann doch nicht selber sagen, ich nehme meine Schulden weg. Das ist ja ganz primitiv. Man kann höchstens den anderen beten, dass er einem entschuldigt. Einen Dritten, oder? Müsste das machen. Und da muss ich sagen, das sind ja natürlich alles Werbegag, oder? Da muss man nicht so ernst nehmen.
Also. Gehen wir zu einem anderen Thema, was noch interessant war. Wir haben es die letzte Woche noch aufgegriffen in dieser Sendung. Eben da die Indiskretionen in Bern, wo Sie gesagt haben, aus dem Departement Bersee, der Tagesanzeiger hat immer darüber berichtet. Jetzt hat es ja eine interessante Wendung gegeben. Der Herr Bersee hat eine Untersuchung gemacht, dass es keine Indiskretionen mehr gibt.
Ja. Das sind auch Tricks, oder? Es ist klar, wo die Sachen rausgehen, bei seinem Departement. Ob mit seinem Wissen oder nicht, weiss ich nicht. Wahrscheinlich will er es nicht wissen.
Mhm. Aber er weiss
es, ja. Und wenn man sagt, jetzt untersuche ich das, dann sagt man, jetzt schaue ich, dass das abgeklemmt wird. Aber man untersucht es natürlich so, dass im eigenen Laden nichts auskommt. Das ist ein alter Trick, oder? Ich bin immer, wenn etwas passiert im Departement und der Departementschef sagt, jawohl, ihr müsst nichts machen, ich untersuche das.
Da hat viel gegeben.
Ja, natürlich. Dann sagt man, ja, dann muss man es ja nicht machen, er untersucht es ja. Ja, er untersucht sich selber. Also das ist, der Bundesrat selber müsste beschließen, dass man das untersucht. Zu meiner Zeit ist das ganz verrückt untersucht worden durch die Bundesanwaltschaft. Er hat natürlich immer gemeint, ich sechs, oder? Und da sind auch die grössten treibende Kraft in dem Departement selber gewesen. Der Einzige, den man verwünscht hat, ist der Dings gewesen, der Bundesrat Guschbein, oder? Und natürlich sein Mitarbeiter hat festgestellt, weil man das Apparat untersucht, ich weiß nicht, den Fax oder E-Mail hat es da, glaube ich, noch nicht gegeben. Und dann hat man gemerkt, wer mir das gefaxt hat. Und dann, aber das ist dann, wie es war, oder? Der ist dann schon belangt worden, er musste die Stelle abgeben, aber hat natürlich selbstverständlich in einem anderen Departement womöglich noch die bessere
bekommen. Also so läuft das
ja. Das ist natürlich darum, ist es so wichtig, dass die Regierung und die Verwaltung eine Aufsicht haben und das müssen die Bürger sein. Das kann man nicht selber machen. Das wäre ja an sich auch nicht so schlimm mit diesen Indiskretionen. Nur müsste dem für alle gelten. Ich war für öffentliche Bundesratssitzungen. Ich habe gesagt, schaffen doch Transparenz. Dann wissen wir, wie es läuft. Bei meiner Gerichtsverhandlung, da hat man ja auch öffentlich, man muss wissen, wie die Auseinandersetzung läuft. Und nachher stimmt man ab, dann weiss man, die zwei Richter haben so gestimmt und drei anders. Aber im Bundesrat ist alles. Das ist natürlich,
wem fährt der Kahn ein bisschen,
ja? Ja, das ist. Und, die Gründungen sind noch interessant, oder? Der Leuenberg hat immer gesagt, nein, das darf nicht öffentlich sein. Weil, dann getraut man sich nicht mehr richtig die Stimme, da habe ich gesagt, ja eben, wenn natürlich so weit kommt, dass man nur noch stimmt, wie man in der Öffentlichkeit rankommt, dann sieht man ja, hinten da, ich habe keine Mühe da rein, dass man sieht, wie ich stimme, oder? Aber das ist noch interessanter ist gewesen. Die Journalisten sind gegen öffentliche Sitzungen gewesen, da bin ich gar nicht mehr draus gekommen.
Wieso? Was sind die Argumente?
Ja, ein Journalist muss doch sagen, ja, das ist ja super für mich. Nein, das ist jetzt Transparenz. Jetzt wissen wir, wie es geht. Jetzt können wir die Wirklichkeit kennen. Die sind dagegen gewesen. Ich weiß schon warum. Mit Indiskretionen kann man natürlich besser schreiben, weil niemand kann nachprüfen, ob es stimmt.
Ja, klar. Und man hat den Primär, oder?
Ja, natürlich. Ja, ja, eben. Solche Zeug sind dann maßgebend.
Jetzt haben wir, wenn wir ein bisschen auf die ganze Welt schauen, die Welt hat ein Problem im Moment, sage ich jetzt mal für den Grossen, den Impfstoff. Es gibt einfach zu wenig, oder?
Ja, aber dann muss ich jetzt einfach sagen, das ist ja selbstverständlich, dass es zu wenig gibt. Wir stehen ja so am Anfang. In so einer kurzen Zeit hat man einen Impfstoff entwickeln müssen, weil die Pandemie ist ja neu. Es ist etwas Neues. Ist noch unbekannt gewesen. Und jetzt, wo man einen Impfstoff entwickeln gegen so eine Pandemie und die meisten Impfstoffe früher hat man 2-3 Jahre gebraucht und jetzt hat man Monate hat man das gemacht. Erfreulich ist, dass sich das nicht durchgesetzt hat, hat doch Reisen gegeben, die gesagt haben, das sollte man nicht den privaten Firmen überlassen, sondern das sollte der Staat machen. Einen, dann hätten wir heute noch tot sicher kennen. Das ist das Beste, dass verschiedene entwickeln.
Es gibt Wettbewerb.
Ja, es gibt Wettbewerb. Jeder versucht, den besser und den schneller zu sein. Und wenn das natürlich einmal dann läuft, sinken dann auch die Preise. Ist ja klar mit der starken Konkurrenz. Und das hat Zeit gebraucht. Und wenn man so muss pressieren und gerade die grosse technische Anlage geht, wir kommen ja aus der Chemie, oder? Das ist sehr gefährlich, dass es dann nicht Produktionsschwierigkeiten gibt und die sind jetzt da auftreten, oder? Die haben zwar gebaut und Anlage und dabei eine grosse Anlage ist ausgefallen. Das gibt's, wenn man vor allem die Schritte nicht sauber macht. Vom Labor ist halbtechnische, also eine Pilotanlage, halbtechnisch, solche Schritte macht man normalerweise. Und die hat natürlich gewisse Schritte überhupft und gerade selber gemacht. Und jetzt geht es halt eine Zeit, bis man die hat. Wenn die ganze Welt auf Eichlapp Impfstoff wird und noch nicht mal entwickelt sind.
Ist das seriös, wenn das so schnell entwickelt wird?
Ja, das ist natürlich die Angst, die man hat, dass es nicht seriös gemacht wird. Es ist sicher weniger sicher, als wenn man es
4 Jahre oder 5 Jahre gemacht hat, ja.
Ja, je länger das geht, desto mehr weiss man. Je mehr Probanden das man hat, desto mehr kann man beobachten. Aber so wie ich gesehen habe, muss ich natürlich sehen, die Firmen sind selber sehr interessiert, dass es keine Fehler gibt, oder? Mhm. Weil einer, der einen Impfstoff hat, mit negativen Folgen, der geht dann ganz raus. Und der macht noch den eigenen Namen kaputt. Mhm. Also, Sorgfalt.
Rechtlich kann er nicht belangt werden, oder?
Ja, das ist dann ja schwierig, oder? Das kommt darauf an, was er garantiert, oder? Ja, ja. Das kommt darauf an, ich kenne die Verträge nicht. Also der Staat, sie garantieren ja natürlich nicht hundertprozentige Wirkung. Das hat einen Grund, oder? Also die am meisten sind 95%. Das ist auch nicht nichts. Ich nehme an, dass das auch zu tun hat mit der Haftung. Dass sie sagen, schauen Sie, wir haben nie 100% garantiert, oder?
Jetzt noch eine Frage ganz am Schluss von dieser Sendung. Es gibt ein bisschen Schmuddelkind unter diesen Impfstoff. Das sind die Russen. Der Sputnik, natürlich auch im Zusammenhang jetzt mit dieser ganzen Verhaftung. Ist das ein guter Stoff oder können Sie das beurteilen?
Nein, kann ich nicht beurteilen. Er wird, glaube ich, auch im Westen geprüft. Ob er schon freigegeben ist im Westen, weiss ich nicht.
Ist natürlich vielleicht auch ein bisschen politisch, oder?
Ja, man muss natürlich sehen, man hat natürlich auch gewisse Vorbehalte in der Chemie mit Russland. Da muss man einfach wissen. Ich meine, die Vergiftungen, die da passiert sind auf dem Weg, tut einem schon ein bisschen zurückschrecken, oder? Und ich habe gesagt, ja, hoffentlich hat es nicht in den Giftstoff in den, oder? Man wird dann so fatalistisch. Aber es gibt auch Kreise, die sagen, eine recht hohe Wirksamkeit. Und die muss man, glaube ich, nur einmal impfen. Wobei Johnson & Johnson kommt jetzt auch mit einem Giftstoff. Mit einem Impfstoff. Entschuldigung, mit einem Impfstoff, den man nur einmal spritzen muss. Also behauptet es. Ob er schon verreckt ist, weiss ich nicht. Das zeigt eben die Entwicklung vom Wettbewerb. Macht jetzt jeder etwas Besseres, wenn man natürlich nur noch einmal muss. Das ist natürlich dann schon eine grosse Erleichterung. Erstens braucht es weniger Impfstoff und zweitens zeitlich gewinnt man da viel.
Ist auch ein Vorteil für den Herrn Ruppert im Thurgau, he?
Ja, ich meine, das ist für mich ein absoluter...
Wo jetzt nicht mehr können die zweite
Impfung... Nein, also das ist jetzt... Ich meine, dem gehört ja die Spitäler, die es machen. Und ob jetzt da ein, und dann ist er noch ein Risikopatient, dass der jetzt dort geimpft wird und man sagt, der hätte sollen in Genf, weil er dort scheinbar den Wohnsitz hat, impfen. Dann nimmt ja dort einen Ampullen weg und jetzt da, also, wenn das der einzige Missbrauch ist, dann weiss ich nicht, was da für ein Riesenmeiss losgeht. Und dann noch sagen, die erste haben wir gegeben, die zwei
Konten. Ja, das ist ja verletzlich von einem Menschenrecht.
Also wenn das stimmt.
Wenn es stimmt, ja.
Man muss ja sehen, das steht in den Zeitungen. Also,
Sie sind ja selber Verleger, oder?
Ja, tappt sich immer wieder, dass man auch alles glaubt. Und in der Corona-Geschichte wissen wir, da wird da so viel Fake News verbreitet und alles auch so verdreht, dass man immer leicht ist. Es könnte ja gut sein, dass sie sagen, ja, hat ein bisschen Mais gegeben und der Huppe selber gesagt, lass denn da, dann soll ich die zweite Impfung mache ich in Genf oder an einem anderen Ort, wo ich schon die erste Zölle mache. Hat sich auch noch sehr, sehr nett und freundlich reagiert und gesagt, ja, ich hätte nicht gewusst, dass das so ein Ding ist. Er hätte sich sollen in Genf impfen lassen. Stimme, dort wohnt er. Und jetzt hat er das im Thurgau gemacht. Er hätte die örtlichen Verhältnisse zu wenig gut kennt, oder?
Christoph Blocher, besten Dank. Eine weitere Tele-Blocher-Sendung zu aktuellen Themen, nämlich der ganze Impfengpass auf der Welt. Wir reden über andere Sachen nächste Woche. Sie sind sicher wieder dabei. Wir würden uns sehr freuen. Bis dann. Schönes Wochenende. Danke vielmals.